ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Jens Berger ist zu Gast in SWR 1 Leute, ein Journalist und Blogger, der sich schwerpunktmäßig mit den Themen Wirtschaft, Finanzen, Soziales beschäftigt und du versuchst, alle drei Dinge zusammenzubringen. Kann ich dich auch Datenjournalist nennen?
Ja, zumindest was das Buch angeht, mit Sicherheit. Es war ja eine ganz schöne Arbeit, ja, die ganzen Daten, sofern man sie überhaupt bekommen kann, sich irgendwie zu erarbeiten.
Ja. Und du hast ja anscheinend auch Gefallen daran oder findest Gefallen daran, Statistiken auseinanderzuklamüsern und leicht verständlich rüberzubringen. Das ist nicht immer einfach, oder?
Nee, das stimmt. Weil gerade diese Statistiken, da sind auch ziemlich viele Fallstricke drin. Nehmen wir mal ein Beispiel Durchschnitt und Median. Und das wird ja auch von interessierter Seite werden dann ja auch immer genau die Zahlen herausgepickt, die einem am besten so in die Argumentation reinpassen. Gerade bei Reichtumsstatistiken, je nachdem, was ich sagen will. Wenn ich sagen will, ach, das ist ja gar nicht so schlimm, dann nehme ich dann den Median oder den Durchschnittswert, je nachdem, was ich aussagen will, und dann entsteht ein vollkommen anderes Bild.
Okay, wenn ich in der heutigen Sendung ein paar Zahlen irgendwie falsch in Kontext bringen sollte, dann haust du mir bitte direkt auf die Finger oder korrigierst es ganz freundlich.
Gerne doch.
Wir können ja mal zu Beginn so ein paar Definitionen abklopfen, weil nicht ganz unwichtig ist ja auch, was wir unter sozialer Marktwirtschaft eigentlich zu verstehen haben. Wie definiert sich das?
Also ich würde es mal so sagen, also das von einer freien Marktwirtschaft und die Sozialität unterscheidet sich dadurch, dass der Staat durchaus sieht, dass es eine Aufgabe sieht, dort einzugreifen, nicht nur um so eine rein ökonomischen Sachen wie jetzt Monopole zu verhindern, sondern auch, dass die Marktwirtschaft im Sinne der Allgemeinheit funktioniert, dass Chancengleichheit beispielsweise existiert, dass sich die ganze Volkswirtschaft in eine Richtung entwickelt, die für die gesamte Gesellschaft Benefits bringt.
Und funktioniert so mäßig?
Das funktioniert eher mäßig, ja. Leider. Also, wir kennen das ja noch, also so ganz schlimm war es, also ganz schlimm angefangen hat in der Schröder-Ära, also diese neoliberale Politik, unter Kohl gab es die auch schon, ist klar. Also diese neoliberale Politik, das kennt man noch so von Ronald Reagan in den USA, Margaret Thatcher in Großbritannien, dass die dann auch in Deutschland Fuß gefasst hat. Und da war so diese alte soziale Marktwirtschaft, die sich Ludwig Erhard dort formuliert hat, sagen wir es mal so, in der Nachkriegszeit, die war dann so ein Auslaufmodell. Wurde zumindest als solches verkauft. Und die Folgen davon, die sehen wir ja unter anderem jetzt in der Vermögensverteilung, wohin das geführt hat.
Wenn wir die nächste Definition von Armut uns ansehen, da habe ich mir rausgepickt, extreme Armutsgrenze liegt laut der Weltbank aus dem Jahr 2022 bei Menschen, die weniger als mit $1,90 am Tag leben müssen. Wie definierst du Armut? Was ist für dich Armut?
Okay, so kann man das natürlich in Deutschland nicht definieren, weil in Deutschland sind ja die Lebenshaltungskosten ganz andere. Armut wird generell über das Einkommen definiert, während Reichtum eigentlich eher über das Vermögen definiert wird. Es gibt noch so die armen Reichen und die reichen Armen. Wenn ich jetzt ein Erbe beispielsweise bin und gar kein regelmäßiges Einkommen habe, bin ich trotzdem reich. Das wird ja keiner in Abfrage stellen. Und also in Deutschland, wenn gibt es so ein Nettoäquivalenzeinkommen, nennt sich das. Das ist so ein Durchschnittseinkommen, das du als Haushaltsmitglied in Deutschland hast. Und wenn du so und so viel Prozent darunter liegst, giltst du offiziell als arm. So die absolute Armutsgrenze in Deutschland, die darf es ja auch gar nicht geben, eigentlich laut dem Grundgesetz, weil da unterm Existenzminimum darf in Deutschland laut Verfassungsgericht niemand existieren. Und da muss ja dann das Bürgergeld, früher Hartz IV, einspringen. Klappt auch nicht immer, aber das ist ein ganz anderes Thema.
Das stimmt wohl. Dann hast du gerade die Definition von Reichtum schon so ein bisschen angekratzt. Ab wann gelten wir als reich? Oder also da habe ich mir auch was rausgepickt von der Hans-Böckler-Stiftung 2017. Wer ein Vermögen von mehr als 772.000 Euro aus Sach- und Finanzvermögen besitzt, der zählt zu den oberen 5% der Gesellschaft. Das ist verdammt reich.
Das kommt ungefähr hin, wobei man noch dazu sagen muss, da zählt jetzt das selbstbewohnte Eigenheim zählt jetzt nicht dazu. Denn das kann schnell mal, man kennt ja die Immobilienpreise, gerade eben auch in Stuttgart, da ist man schnell, wenn man ein normales Einfamilienhaus hat, in besserer Lage, dann ist man schnell auf dem Papier Millionär. Aber das sind jetzt nicht diejenigen, die wir uns jetzt als reich vorstellen dürfen. Also das ist schon was anderes. Das ist, wenn man verfügbares Vermögen hat, sei es Geldvermögen oder große Anteile, also nennenswerte Anteile an Unternehmen, damit meine ich jetzt nicht die Kleinaktionäre, oder wenn man mehrere Immobilien hat, die man vermietet, aus denen man dann regelmäßige Einkünfte erzielt. Das sind so Punkte, die zählen dazu. Und da kann man die Zahlen der Hans-Böckler-Stiftung nehmen. Im Buch habe ich, ganz einfach, weil es plausibler darstellbar ist, dann die Leute einfach dann die Millionäre genannt. Also das sind dann Leute, die über 1 Million frei verfügbares Vermögen haben.
2014 hat SWR1 Leute-Gast Jens Berger bereits das Buch mit dem Titel Wem gehört Deutschland auf den Markt gebracht. Und jetzt, nicht etwa, weil es so gut lief, sondern weil es immer noch Bedarf hat, nochmal. 10 Jahre vertan, sagst du, auf die wir zurückschauen, die eigentlich nichts gebracht haben. Warum ist es schlimmer geworden?
Ja, was mich eigentlich sogar erstaunt hat, denn als ich 2014 das Buch geschrieben habe, da waren wir gerade eben in der Niedrigzinsphase. Die Weltkonjunktur war relativ stabil und es gab tatsächlich Anzeichen, dass sich die Spreitung der Vermögensschere so ein bisschen verlangsamt. Das ist dann auch so in den Jahren 2015 bis 2019 passiert. Dann kamen die Corona-Maßnahmen und die haben diese leichte Aufholung durcheinander geworfen und genau zum Gegenteil geführt, nämlich dass die Vermögensschere sich wieder massiv gespreizt hat. In einem Maß, das ich jetzt gar nicht so für möglich gehalten hätte. Und dann kam in den letzten 2 Jahren dieser Preissprung vor allen Dingen halt für Energie, was ja auch wieder vor allen Dingen die Mittelschicht und auch die Unterschicht am stärksten trifft, anteilsmäßig. Und dadurch haben die Zahlen sich wirklich in einem Maß entwickelt, dass ich bevor ich angefangen habe, zum Buch zu recherchieren, die neuen Zahlen mir rauszusuchen, mir im Himmel nicht vorgestellt hätte.
Also du hast dein erstes Buch zugeklappt und hast gesagt, jetzt ist eine Tendenz zu erkennen, dass es sich zum Guten wendet. Jetzt kann ich natürlich als Verantwortlicher aus Politik oder aus der Wirtschaft sagen, naja gut, mit solchen Pandemien oder mit einem Krieg war ja so auch nicht zu rechnen, dass das natürlich wirklich reinschlägt, ist ja dann auch klar, oder?
Ja, jein. Also sowohl der Krieg als auch die Pandemie, die darf man jetzt nicht als solches als Faktoren sehen, sondern es waren jeweils die politischen Reaktionen darauf. Also es war ja nicht das Coronavirus, das irgendwas an unserer Vermögensverteilung geändert hat, sondern es waren die Maßnahmen. Und diese Maßnahmen wurden von der Politik verabschiedet. Da hätte man natürlich auch, hätte man die Maßnahmen anders gestaltet, hätte es ganz andere Ergebnisse gegeben. Nehmen wir mal so ein Beispiel, jetzt diese Übergewinnbesteuerung, von der so viel erzählt wird. Da hätte man beispielsweise bei den Pharmaunternehmen oder bei Amazon und anderen Online-Lieferdiensten, die sich wirklich dumm und dämlich verdient haben während der Zeit, was auch wieder eine Umverteilung war von unten nach oben, ne? Das hätte man abschöpfen können und es den Verlierern, nehmen wir mal die kleinen Gastronomen, der Einzelhandel, die Hotellerie, aber was gerne auch vergessen wird, Leute in prekären Arbeitsverhältnissen, die vielleicht auch nicht so unbedingt jetzt auf dem offiziellen Radar sind, die beispielsweise nebenbei mal in einer Kneipe gekellnert haben, was für die ein ganz, ganz wichtiges Zubrot war, aber nicht offiziell angemeldet waren. Diese Leute sind natürlich komplett leer ausgegangen.
Was dann weggefallen ist.
Das
war's
früher, ja.
Genau. Okay, dann
das hätte man anders gestalten können. Und was jetzt hier die Sanktionspolitik angeht und die Energiepreise, da hätte man natürlich auch anders eingreifen können. Oben abschöpfen bei den Gewinnern und denjenigen, die besonders darunter gelitten haben und immer noch leiden, die halt stärker unterstützen. Dann wäre das gewissermaßen so ein Puffer gewesen, dass diese Entwicklung nicht ganz so krass ausfällt.
Das heißt also, bei der nächsten Pandemie sind wir schlauer und können es besser machen. Auf deinem Buch findet sich der Zusatz Schwerpunkt die Kriegs- und Krisengewinnler. Wie lassen die sich sozusagen benennen von dir? Wer sind die?
Ja, ein paar habe ich ja gerade eben schon genannt. Genau. Bei Corona sind beispielsweise ist es die Pharmabranche, der Onlinehandel. jetzt den Kriegsgewinnern. Offensichtlich, natürlich ist klar, das sind die Rüstungskonzerne, aber auch indirekt, halt wie gesagt, durch die Sanktionen und die steigenden Energiepreise sind es paradoxerweise Energiekonzerne. Der größte Gewinner der Russland-Sanktionen beispielsweise ist ein norwegischer Erdgasförderer, der, ich glaube, es waren 72 Milliarden US-Dollar an Gewinnen im Jahr 2022, vermeldet hat. Das ist einer der historisch größten Gewinne, die je weltweit von einem Unternehmen erzielt wurden.
Und als du dich wieder an die Arbeit gemacht hast, hast du ja gerade schon gesagt, war es dir nicht so klar, dass es so schlecht steht. Das heißt, du hast Zahlen miteinander verglichen und festgestellt, okay, da sind wir deutlich abgesackt.
Ich habe mich da vielleicht auch so ein bisschen, was eigentlich peinlich für mich als kritischen Journalisten ist, aber vielleicht habe ich mich da selbst auch so ein bisschen eindullen lassen von den offiziellen Verlautbarungen. So die Bundesbank, die ist ja auch immer ganz gerne mit dabei, die als einer der wenigen überhaupt Vermögensstatistiken erhebt. Wenn auch das Ganze nur auf Stichprobenbasis und sonderlich zuverlässig ist das auch nicht, aber die waren ja ganz happy, weil sie da so ein paar statistische Artefakte gefunden haben. Kann ich ganz kurz erklären, weil während der Lockdowns konnten ja viele Leute ihr Geld nicht ausgeben in gewohnter Art und Weise. Sie konnten nicht in Urlaub fahren, sie konnten nicht essen gehen. Und daher haben sie das Geld, was über hatte, damit haben sie Schulden abgebaut oder haben halt ihr Geld aufs Sparkonto gepackt. So rein statistisch sind sie dadurch natürlich etwas vermögender geworden. Allerdings ist nur isoliert dieser kleine Bereich. Ne? Während bei der Unterschicht, die wurde auch statistisch ärmer. Und die finanzielle Oberschicht hat massiv an Vermögen zugewonnen, was den Durchschnitt dann schon wieder gesenkt hat. Mhm. Das ist, aber ja, da muss man natürlich auch erstmal kritisch diese Statistiken selber hinterfragen. Und wenn ja sogar mir, der sich beruflich damit beschäftigt, dass dann hier wieder passiert, dass man sich veräppeln lässt, dann wundert es mich auch nicht, dass jetzt in der Öffentlichkeit da jetzt die Leute nicht unbedingt auf die Straße gehen.
Es war Leutegast, Jens Berger, der liebt Statistiken, auch die, die nicht unbedingt öffentlich gemacht werden. Wir können mal grundsätzlich anfangen, bevor wir noch länger um den heißen Brei rumreden. Die Vermögensverteilung in Deutschland, wie teilt die sich auf?
Ja, fangen wir mal unten an. Mhm. Das ist mal ganz interessant. So die unteren 50%, das sind immerhin 40 Millionen Menschen in Deutschland, denen gehört zusammengenommen 1,1% des Volksvermögens. Wobei man sagen muss, dass die unteren 20%, die haben sogar ein negatives Vermögen, sind also ja sind verschuldet. Nach kaufmännischen Regeln wären sie pleite. Auf der anderen Seite, auf das andere Extrem, das sind 226 Individuen. Das sind unsere Milliardäre, zumindest laut Manager-Magazin. Vielleicht sind es ein bisschen mehr. Es sind ja keine wirklichen Statistiken. Es ist ja Kernarbeit, die überhaupt zu identifizieren. Und ein paar sind da sicherlich rausgerutscht. Egal, denen gehört rund 20% des Landes. Wenn wir jetzt noch die Millionäre dazu nehmen, dann sind wir bei grob der Hälfte. Also sprich, den Milliardären und den Milliardären zusammen gehört die Hälfte des Landes. So, wenn wir dann noch die Wohlhabenden, so habe ich es im Buch genannt, mit dazu nimmt,
Das sind
dann die oberen 20%, kann man sagen. Ne?
Dann wer gilt bei dir dann als wohlhabend? Also was muss ich da sozusagen mitbringen?
Ein gehöriges Vermögen. Ne? Also das ist so die Besitzoberschicht. Also nehmen wir mal das Klischee, Ärzte, die noch zwei, drei Mietwohnungen haben, diese vermieten, die würden dann dazu zählen. Erben, die vor ein paar Generationen mal geerbt haben, wo es halt kein Milliardenvermögen mehr ist, sondern ein bisschen weniger, die gehören dann dazu und Unternehmer natürlich in einem großen Maßstab. Sowas wie Betriebsvermögen hat man eigentlich nur bei Wohlhabenden, so die Mittelschicht, die besitzt sowas überhaupt gar nicht. Wenn man die noch mit hinzunimmt, dann sind wir bei fast 90%. Oh, und jetzt haben wir ja im Kopf alle sicherlich so dieses Volksvermögen, die halbwegs gerechte Verteilung des Vermögens des Landes. Also selbst die obere Mittelschicht, wenn man die mit hinzuzählt, also die unteren in Anführungszeichen 80% zusammen besitzen gerade mal 10%, 11% des Volksvermögens. So, und die oberen 20% den Rest. Das ist schon, denke ich mal, eine ziemlich krasse.
Das sind deutliche Zahlen. Und was die Verteilung Männer und Frauen angeht, da finde ich es auch relativ deutlich. Und zwar, dass Frauen eher Richtung Armut rutschen. Woran liegt das?
Das hat ganz verschiedene Gründe. Also ein Grund ist, dass immer noch der Arbeitsmarkt, also dass die Frau in der Familie, gerade eben bei Familien, die dann auch in Trennung sind, gerade Alleinerziehende, die haben das höchste Armutsrisiko überhaupt, weil sie in den seltensten Fällen Vollzeit arbeiten können und sich so halt ein Teil, ein kleines Vermögen aufbauen können, wobei Vermögen da schon eigentlich der falsche Ausdruck für ist. So hinzu kommt, dass Frauen immer noch mehr in diesen klassischen Frauenberufen arbeiten, also im Einzelhandel, in Pflegeberufen, und diese Berufe generell schlechter bezahlt sind als so diese klassischen Männerberufe als Facharbeiter in der Industrie oder im Handwerk.
Das und auch sind, die Aufstiegschancen gar nicht so.
Die Aufstiegschancen sind auch schlechter, das kommt auch noch hinzu, genau. Und dann noch für die Statistik ganz wichtig, selbst wenn wir das jetzt so von heute auf morgen ändern würden, dann haben wir immer noch so diesen ganzen Ballast, mag ich es mal nennen, das ist ein böses Wort dafür, der vergangenen Jahrzehnte, der sich hauptsächlich dadurch ausdrückt in Frauen, die ihr Leben lang halt entweder nur Teilzeit gearbeitet haben oder gar nicht gearbeitet haben, weil sie die Kinder erzogen haben und die dementsprechend auch eine miserable Rente beziehen. Und entweder ihr Vermögen abbauen, also sprich von der Substanz leben, oder halt von einer kärglichen Rente leben müssen und die dann natürlich keine Vermögenswerte entwickeln können.
Das heißt also, ältere Frauen sind noch mehr von der Armut bedroht als jüngere Frauen. Siehst du da eine Tendenz, dass sich das über die nächsten, wenn wir bei deinem Buchrhythmus bleiben, die nächsten 10 Jahre verbessert?
Ja, leider nein, leider nein. Weil wie gesagt, dieser ganze Rucksack, den wir da noch durchschleppen, selbst wenn, habe ich ja gerade eben gesagt, das würde Jahrzehnte dauern, bis das in den Statistiken sich dann wirklich ausdrückt.
Wenn ich das Buch Wem gehört Deutschland von SWR1 Leutegast Jens Berger richtig verstanden habe, dann schreibst du schon in deiner ersten Ausgabe vor 10 Jahren, dass wir alle ein Vermögen von mehr als 220.000 Euro besitzen würden, wenn das gesamte Vermögen in Deutschland gleich verteilt wäre. Richtig?
Ja. Richtig.
Hat sich das in den letzten 10 Jahren geändert, diese Zahl?
Ja, die hat sich nochmal nach oben geändert, aber das ist natürlich, das ist eigentlich witzlos. Es gibt so ein schönes russisches Sprichwort, der Teich war im Schnitt 1 Meter tief und trotzdem ersoff die Kuh. So ein Durchschnitt, der sagt ja relativ wenig. Der Median, der wäre da vielleicht ein bisschen, also Median, das ist genau der Wert, der in der Mitte ist bei einer Verteilung, der ist da vielleicht ein bisschen interessanter, der liegt da nur noch bei 50.000. Also so ein ganz normaler deutscher Haushalt, der exakt in der Mitte der Vermögensverteilung liegt, der hat 50.000 Euro Vermögen. Was interessanterweise jetzt im EU-Vergleich sind wir, ich glaube, sogar an letzter Stelle mittlerweile. Was allerdings vor allen Dingen was damit zu tun hat, dass in Deutschland halt sehr, sehr viele Menschen vor allen Dingen im Verhältnis zu anderen Ländern zur Miete leben und der absolute deutsche Durchschnittshaushalt zur Miete lebt und insofern kein Wohneigentum hat. Also da von diesen Zahlen sollte man sich auch wiederum nicht in die andere Richtung irgendwie jetzt Kirre machen lassen. Also ist es nicht so, dass die Griechen reicher sind als die Deutschen, weil da jetzt der Median höher ist, sondern der durchschnittliche griechische Haushalt, der hat halt Wohneigentum, während der durchschnittliche deutsche Haushalt es nicht hat.
Wenn wir auf Deutschland schauen, wie bildet sich in den meisten Fällen Vermögen? Erbe hast du schon angesprochen, ist es das allein?
Es ist, muss man vielleicht unterteilen. Also jetzt in der Oberschicht, also bei den Reichen, ist es in der Tat hauptsächlich das Erbe. Sogar, das war vor 10 Jahren noch anders, vor 10 Jahren waren es ungefähr 50-50. Also dass 50% des Vermögens statistisch gesehen erarbeitet wurde und 50% geerbt wurde. Jetzt sind wir bei 60-40. Was übrigens ganz interessant ist, in den 70ern waren es so 25%, zu Zeiten von Willy Brandt. Und diese 60%, die wir jetzt haben, das ist schon fast wieder die Zahl, die wir damals im Kaiserreich hatten.
Das wollte ich gerade sagen. Du ziehst tatsächlich den Vergleich, du gehst geschichtlich noch weiter zurück und ziehst den Vergleich zur Kaiserzeit. Da waren wir nicht großartig auseinander zu dem, was wir heute haben.
Genau, richtig, genau. Der Unterschied war allerdings der noch gegen heute spricht, dass wenn man mal Kaufkraft bereinigt, die Vermögen zu Kaiserszeiten der 3 reichsten deutschen Familien, das war, glaube ich, Rothschild von Donnersmarck und Krupp, ich glaube Krupp, da möchte ich die Hände jetzt aber nicht ins Feuer halten, wenn man die mal nimmt, die werden heute im Manager-Magazin in der Top 500-Liste noch nicht mal unter den ersten 100 Kaufkraft bereinigt, wohlgemerkt.
Okay, wie kann ich mir das eigentlich vorstellen, dass du, wenn du auf die Suche nach Daten gehst, da öffnen sich ja nicht gleich alle Türen und du bekommst alle Daten ausgehändigt. Welche sind schwer bis gar nicht zu bekommen?
Genau, also Daten zu persönlichen Vermögen sind generell fast gar nicht zu bekommen. Also man kann natürlich jetzt, wenn man weiß, dass Frau Klatten gehören so viel Prozent von BMW, der BMW-Aktien, guckt man sich den Aktienwert an, dann kann man das abschätzen, wie hoch ihr Vermögen ist. Aber ich weiß ja nicht, was für andere Vermögensanteile sie noch hat, wie viele Immobilien ihr, wie viel Land ihr gehört. Deshalb können das immer nur irgendwelche Schätzungen sein. Ich selber habe die jetzt auch bei den Top-Reichen gar nicht unternommen. Da habe ich auf die Liste des Manager-Magazins zurückgegriffen und anderen Daten, wie Forbes beispielsweise, machen die auch so eine Listen. Die beschäftigen sich dann den ganzen Tag mit, die können das dann eh besser als ich. Ich habe eher diese Daten in andere mit anderen Werten kombiniert. Mhm. Beispielsweise Studien vom DIW oder von der Bundesbank, wie ich gerade eben schon gesagt habe, vom Finanzministerium, den Steuerdaten, die es dort gibt. Und wenn man diese ganzen Daten aus verschiedenen Pools zusammenzieht, dann bekommt man halt dieses Bild, ja.
Und du hast dich jetzt auch in der Neuauflage deines Buchs mit Grund und Boden und Wäldern auseinandergesetzt. Auch nicht ganz uninteressant, oder?
Richtig, genau, weil es ist überhaupt, es zieht sich wie ein roter Faden durch alle Vermögensthemen durch, dass die Verteilung also extrem ungleich ist. Das ist beim Ackerland ist es genauso. Kleinbauern, es werden ohnehin immer weniger. Auf der anderen Seite werden sowohl Großagrarier als auch vor allen Dingen Agrarkonzerne in den letzten zwei Jahrzehnten, denen gehört ein immer größerer Teil des Ackerlandes. Mittlerweile sind auch viele Hedgefonds und Private Equity Fonds darunter. Und was ich ganz spannend fand, das ist beim Wald, den ich vorher gar nicht so, vor 10 Jahren auch noch gar nicht so auf dem Schirm hatte. Da sieht man wirklich dieses, was man so sagen würde, das ganz, ganz alte Geld. Das sind teilweise Familien, die ihren Waldbesitz bis auf die Zeit von Karl dem Großen zurückverfolgen können. Muss man zu wissen, Wald wechselt in Deutschland, also Privatwald wechselt ganz, ganz selten den Besitzer. Es sind fast ausschließlich Adlige, also ein großer Teil gehört auch dem Staat, die Staatsforsten, das muss ich jetzt dazu sagen. Aber vom Privatforst, die Besitzer, das sind fast alles Adlige, die also wirklich schon bis ins Heilige Römische Reich ihren Besitz verwalten und daraus von den Dividenden davon leben. Und gerade der Wald wird ja in Zukunft jetzt, Stichwort so erneuerbare Energien, das wird ja auch ein großes Thema werden. Und da sind halt ja diese alten Fürstenhäuser sehr, sehr gut positioniert.
Wem gehört Deutschland? Wem Deutschland gehört, besser gesagt? Das haben wir eben schon in S-Fans Leute von Buchautor Jens Berger gehört. Aber eine Gesellschaft, in der wirklich alle die gleichen Chancen haben, bleibt das ein schöner Traum?
Das ist ein schöner Traum, dem wir schon früher ziemlich nahe gekommen sind. Also es gab
ja die Willy Brandt-Zeit.
Die Willy Brandt-Zeit, genau.
Gemacht.
Also ich komme ja selber aus untere Mittelschicht, würde ich mal sagen. Mein Vater war Handwerker. Für mich war es selbstverständlich, wenn ich denn das Talent mitbringe, dass ich zum Gymnasium gehen kann, dass ich studieren kann. Diese Zeiten haben wir heute leider nicht mehr. Da gibt es schöne Studien. Schön sind sie nicht. Aber klare Zahlen, die darauf hinweisen, dass das alte Klassensystem, dass das ein richtiges Revival feiert. Also auf den Kinder von Akademikern, die dominieren die Universitäten, während Kinder von aus der Arbeiterschicht meistens bleiben die Universitäten verschlossen. Was dann natürlich auch Folgen hat jetzt für den späteren Vermögensaufbau. Denn da gehört nun mal, wenn man nicht erbt und erben, man kennt ja ein schönes Sprichwort, der Teufel scheißt auf den größten Haufen. Große Erben erwarten ohnehin nur Kinder logischerweise aus wohlhabenden Familien, die auch die besten Chancen mit auf den Weg bekommen haben. Und meistens, man erbt ja heute auch nicht mehr, wenn man 20 ist, sondern statistisch erbt man meistens, wenn man selber schon fast auf die Rente zugeht. Das heißt, Leute, die in Deutschland größere Erbschaften empfangen, die sind meistens auch schon schon wohlhabend, während ja bei der ganzen unteren Mittelschicht und der Unterschicht sowas wie Erbschaften eigentlich überhaupt gar nicht bekannt ist.
Was wäre denn so dann dein Ansatz, ich sag mal, für den gesellschaftlichen Frieden im 21. Jahrhundert bei uns?
Ganz wichtig finde ich erstmal die Bildungspolitik. Dass die Bildungspolitik, dass die wieder ähnlich wie die Brandzeiten wieder eine Chancengerechtigkeit herstellt. Was natürlich eine Mammutaufgabe ist, die auch viel Geld erfordert. Und dazu, um das zu refinanzieren, nicht als Selbstzweck, aber als ja gute Geldquelle, müssen wir langsam mal an die Vermögen ran. Also wir müssen die Vermögen besteuern. Ich rede jetzt nicht von Einkommen, die muss man natürlich auch gerecht besteuern, aber ich rede von einer Vermögensteuer. Die gibt es ja. Das deutsche Grundgesetz lässt eine Vermögensteuer zu. Die gab bis 1997, wurde sie erhoben. Dann wegen ein paar handwerklicher Fehler in dem Gesetz hat das Bundesverfassungsgericht der Politik damals aufgegeben, es sollte das Gesetz überarbeiten. Was hat die Politik gesagt? Die hat gesagt, nee, dann lassen wir sie jetzt mal ruhen. So, und seitdem wird in Deutschland keine Vermögenssteuer mehr erhoben. Das ist ein absolutes Ding der Unmöglichkeit, für das ich auch wirklich keine Erklärung habe.
Aber Familien mit Vermögen könnten natürlich dann argumentieren, das haben wir über Generationen aufgebaut. Ist das dann alles nichts mehr wert, wenn man uns das dann nimmt?
Ja, gut, auch Familien mit, oder gerade Familien mit Vermögen, gibt es ein schönes Stichwort, so die starken Schultern, die müssen mehr für die Gesellschaft tun als die schwachen Schultern. Das ist ja das Solidaritätsprinzip. Und deshalb müssen natürlich gerade diese Familien auch für den Zusammenhalt der Gesellschaft, für die Entwicklung der Gesellschaft herangezogen werden. Und dieses Argument, das wurde schon mal besteuert, das finde ich ohnehin sehr, sehr seltsam. Denn streng genommen wurde alles, auf das Steuern erhoben werden, schon mal irgendwie besteuert.
Wie ist denn deine Prognose, wenn du dir die Schere anschaust zwischen Arm und Reich und auf die nächsten 10 Jahre schaust?
Ja, mir macht das Angst, weil so langsam bewegen wir uns auch auf eine Situation zu, wo der Zusammenhalt der Gesellschaft ja so brüchig geworden ist, dass ich eigentlich auch mittelfristig für nichts mehr die Hand ins Feuer legen will. Der Ökonom Piketty hat da ziemlich viele Studien drüber angestellt. Also Gesellschaften, je gleicher sie sind, desto glücklicher und desto harmonischer sind sie und desto besser funktioniert das auch mit der Demokratie. Und je ungleicher Gesellschaften werden, desto mehr nehmen die Spannungen zu, desto unglücklicher sind sie, desto gewalttätiger sind sie, desto mehr Verbrechen gibt es und so weiter und so fort. Und das macht mir wirklich Angst. Denn ich erkenne da momentan wirklich keine progressive Entwicklung, dass sich das jetzt in absehbarer Zeit verbessern könnte mit der Vermögensverteilung und mit der Chancengerechtigkeit. Kann natürlich sein, dass irgendwann dass die Situation so brenzlig wird, dass die Politik sich gezwungen sieht, diese Maßnahmen dann auch mal zum Guten umzusetzen. Ob das passieren wird, vielleicht bin ich dazu zweckoptimistisch, das weiß ich nicht. Man kann auch sagen, Politik wird dann mit Repression reagieren. Das will ich jetzt nicht, das ist aber ein ganz anderes Thema. Aber so weit müsste es ja gar nicht kommen, also.
Ganz kurz, dein Buch, Wem gehört Deutschland, überarbeitest du das für die nächsten 10 Jahre dann nochmal?
Das hoffe ich doch stark. Und ich hoffe stark, dass ich in 10 Jahren vielleicht auch mal ein paar positive Nachrichten im Buch drin habe.
SWR1 Leute-Gast Jens Berger ist nicht nur an Reichtum und Armut in der deutschen Gesellschaft interessiert, der Mann, der interessiert sich auch für Fußball und hat auch schon darüber geschrieben, wie kaputt kommerzialisiert dieser Sport bereits ist. Hast du einen Lieblingsclub?
Ja, es war früher war es tatsächlich mal der FC St. Pauli,
ja.
Der allerdings momentan auch für mich zu sehr den Weg der Kommerzialisierung gegangen ist und so ein bisschen seine Magie verloren hat.
Aber zumindest dann nächstes Jahr in der ersten Liga spielt, um es sportlich mal irgendwie auf die höchste Ebene zu heben. Unterscheidest du zwischen Traditionsclub oder besser gesagt vermeintlichen Traditionsclub und dem Rest der Liga? Also dann teilt man immer auf, keine Traditionsclub sind Leipzig, Hoffenheim, Leverkusen, Wolfsburg, habe ich einen vergessen?
Nee, ich glaube, das waren alle. Aber das ist natürlich jetzt eine extreme Trennung, denn wo sind denn die anderen wirkliche Traditionsclubs? Wir reden hier über Wirtschaftsunternehmen, oft in Form der Aktiengesellschaft, oft in Form der GmbH, die irgendwelchen Traditionsclubs angegliedert sind und meist genauso ja betriebswirtschaftlich, kapitalistisch arbeiten, wie diese Retortenclubs, von denen du gerade eben gesprochen hast.
Ja, da wird dann gerne immer bei Tradition etwa Borussia Dortmund genannt. Aktien geführt ist der Verein und die haben auch keinen Kassenwart mehr, sondern.
Da haben wir vielleicht die Neiddebatte, die jetzt hier beim Vermögensverteilungsthema ja auch immer angeblich mit reinkommt. Vielleicht sind sie neidisch, dass hinter ihnen nicht ein Großkonzern wie Red Bull steht, der die Milliarden immer rüberwachsen
sich lässt. Sicher zur Verfügung stellt.
Oder ein Ölscheich aus Abu Dhabi.
Das stimmt, die gibt es ja auch in anderen Ligen allerdings. Wenn wir sportlich auf diese Saison zurückblicken, Doublesieger Bayer Leverkusen, ist das für dich dann keine gute Saison, weil Leverkusen ein Werksklub ist, oder wie gehst du damit um?
Ach, man hat seine Ansprüche ja schon runtergeschraubt. Ich finde das grundsätzlich erstmal positiv, dass der FC Bayern nicht permanent alles dominiert. Gut, dass es jetzt die Werkself ist, hätte besser kommen können, hätte auch ein anderer Club sein können, der oben mitspielt, aber zumindest, dass es mal ein bisschen Abwechslung gibt, das finde ich ja schon mal grundsätzlich positiv.
Und hängen geblieben von dieser abgelaufenen Saison sind auch die vielen Fanproteste. Da wurden Tennisbälle und Flummis en masse geworfen und damit auch ein Investoreneinstieg in die Liga abgewendet. Ist das für dich ein wirklicher Erfolg der Fans, oder sagst du, das ist nur so vorübergehend, das ploppt nochmal auf das Thema?
Ja, leider. Also die Fans, die erinnern mich so ein bisschen an Don Quixote, die einfach gegen die Entwicklung der modernen Zeit, gegen die Windmühlen ankämpfen. Denn ja, dieser hochqualitative Fußball, wie es jetzt die Bundesliga-Manager dann immer so schön nennen, der muss natürlich finanziert werden, weil er international im Wettbewerb steht, und in anderen Ligen werden andere Gehälter bezahlt, es können andere Ablösesummen bezahlt werden. Also das Argument ist ja nicht grundsätzlich falsch, dass mehr Geld dann in die Bundesliga fließen muss. Da haben wir also die Auswahl. Also entweder wir haben eine Bundesliga, die authentisch und integer ist und dafür international vielleicht nicht mehr so auf dem ersten Niveau mithalten kann. Oder wir kommerzialisieren das Ganze bis zum geht nicht mehr, dass dann hier vormittags Partien in der Woche stattfinden für den chinesischen Markt, was ja auch schon debattiert wurde. Und dafür spielen wir dann ganz oben mit. Also ich tendiere eher zur ersteren Alternative, aber ich glaube, die ist nicht mehrheitsfähig.
Am 14. Juni geht sie los, die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Geld mit ihr wird allerdings jetzt schon kräftig verdient. SWR1 Leute geht weiter mit dem Journalisten Jens Berger. Fußballfans schimpfen gerne über die Geldgier der FIFA, des Weltverbandes. Die EM, die liegt jetzt in den Händen der UEFA. Gibt es zwischen deiner Meinung nach dem Europäischen Verband und der FIFA einen markanten Unterschied, was diese Geldmaschinerie angeht?
Nee, den kenne ich überhaupt nicht, also ganz ehrlich.
Also da wird ja wirklich alles irgendwie zu Geld gemacht. Wir haben bei den offiziellen Sponsoren auch längst nicht mehr nur europäische Unternehmen. Es ist ja ein europäisches Turnier, sondern es gibt drei offizielle Sponsoren aus China. Katar ist auch noch mit dabei. Was sagt das aus?
Ja, dass auch die Europameisterschaften mittlerweile ein internationales Spektakel sind. Ich weiß nicht, ob es dieses Mal wieder so sein wird. Auch die Bannenwerbung, die ist ja immer auf die Gegenspielseite, die wir in unserem Fernsehen gar nicht sehen. Die Kamera ist halt fürs chinesische oder fürs asiatische Markt, die sind halt auf der anderen Seite. Und da siehst du dann chinesische Werbung drauf. Das wird aber schon seit mehreren Jahren so gemacht. Ist halt ein internationales Business, ne? Da sollten wir uns keine falschen Vorstellungen machen.
Guckst du dir die Europameisterschaft an, oder bist du irgendwie so gesättigt, was den Fußball angeht, dass du sagst, ach, wenn ich nachher weiß, wer gewonnen hat, reicht mir das?
Ja, ich glaube, zu meinen größten Schwächen gehört, dass ich sehr inkonsequent bin und ich werde es mir schon anschauen.
Die UEFA rechnet mit Gesamteinnahmen von 2,4 Milliarden Euro. Zumindest stand das, glaube ich, so im Geschäftsbericht 23/24. Mal so ganz platt gefragt, steht da noch der Sport im Vordergrund?
Nein. Vor allen Dingen, wenn man auf der anderen Seite sich mal anschaut, wie das Geld ausgegeben wird, das bleibt ja auch oben. Also es bestimmte Werbebotschafter, bestimmte Vereine, Veranstaltungen. Das ganze Geld bleibt also in der finanziellen Oberschicht, um wieder den Rahmen zum Buch zu bekommen.
Ne? Da sind wir auch bei der Verteilung.
Ja, genau.
Und das ist ja auch ein ziemliches Spektakel, wenn wir uns mit Public Viewing Veranstaltungen beschäftigen. Da ist ja dann auch nicht jeder Schriftzug erlaubt, sondern das reglementiert die UEFA dann auch ziemlich knallhart, wer da wie wo sein Logo zeigen darf.
Dürfen da denn noch alle Biere verkauft werden oder auch nur noch die vom offiziellen UEFA-Sponsor?
Habe ich jetzt nicht überprüft, sagen wir mal so. Mich würde es nicht interessieren, wenn es da, oder mich würde es nicht überraschen, wenn es da keine Auswahl gibt, sondern dass das auch vorgegeben wird. Ich erinnere mich bei vergangenen Turnieren noch daran, dass der Spielball dann in einem ferngesteuerten Auto eines Sponsors zur Spielfeldmitte gefahren wurde. Ist so eine Aktion eine, wo du als Fan denkst, die ist schon meilenweit drüber?
Das ist so meilenweit drüber, da finde ich gar keine Worte mehr für. Und ich weiß auch nicht, ob das für den Sponsor jetzt ein guter Werbeeffekt ist.
Was erwartest du da in Zukunft? Dass das, man spricht ja dann immer davon, irgendwann muss doch diese Blase mal platzen, aber irgendwie lässt sie sich immer noch ein bisschen mehr aufpumpen.
Weiß ich gar nicht. Ich glaube, dass mittlerweile ist es schon overhyped. Also gibt auch sehr viele, die ihr Interesse am Fußball aus meinem Umfeld schon merklich zurückgeschraubt haben, eben wegen dieses übertriebenen Hypes und wegen der übertriebenen Kommerzialisierung. Bei mir ist es ja letztendlich auch so.
Wir haben ein paar Reaktionen reinbekommen zum Thema Vermögensverteilung in Deutschland. Holger aus Karlsruhe hat etwa geschrieben, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinanderklafft, ist auch Schuld der Gewerkschaften, schreibt er, da diese die Lohnerhöhungen immer prozentual fordern. Also wer schon viel verdient, kriegt eine höhere Lohnerhöhung als der, der wenig verdient. Da gehst du mit?
Teilweise. Also meistens, so habe ich zumindest den Eindruck, sind ja immer diese Einmalerhöhungen, die sind ja immer mit dabei und die machen ja gerade für die unteren Gruppen besonders großen Anteil aus der Einkommenssteigerung. Wo ich die Gewerkschaften allerdings für kritisieren würde, ist, dass sie viel zu wenig für Arbeitnehmer, die jetzt nicht in den Tarifverträgen drin sind, machen, die in prekären Verhältnissen dort im gleichen Unternehmen teilweise arbeiten oder in der gleichen Branche.
Das hat sich auch seit Willy Brandt verändert?
Das hat sich auch verändert, ja.
Karin Lirch aus Ulm hat geschrieben, besonderes Lob von ihr, hört gerade, dass Jens Berger im Studio ist, war sehr positiv überrascht, dass du hier bei uns im Studio bist. Nehmen wir gerne an, freut mich auch für dich. Ziemlich regelmäßig, schreibt sie noch, liest sie deine Beiträge auch auf den Nachdenkseiten. Auch das darf man gerne tun. Dann habe ich hier noch Vera Niedermann-Wolf aus Rottweil. Ich bitte darum, genau die Begrifflichkeiten zu beachten. Das ist ein Vorwurf an uns, den wir allerdings so nicht stehen lassen können. Im Alter, arme Frauen haben keineswegs nicht gearbeitet, schreiben sie. Das hat von uns ja auch keiner behauptet, sondern ehrlich gesagt ganz im Gegenteil. Die armen, die älteren Frauen eher von der Armut bedroht sind, als das zum Beispiel bei den gleich alten Männern der Fall ist.
Genau. Also Arbeit definieren wir hier in der Arbeit, bei der dann auch Sozialbeiträge abgeführt werden. Und das ist bei Frauen leider gerade eben bei dieser Arbeit im hausnahen Umfeld, nennen wir es mal so, ja nicht der Fall. Das heißt ja nicht, dass sie nicht arbeiten, um Himmels Willen.
Das listet sie ja auch noch auf, unbezahlbar wertvolle Care-Arbeit, ja. Nennt sie da etwa, und da hat sie natürlich vollkommen recht.
Absolut.
Mit. Da sind wir eventuell von Vera missverstanden worden. Kurt Gühner schreibt, liebes Team, danke für die sehr interessante Leute-Sendung. Der Aspekt der Demokratiegefährdung durch den Umschlag wirtschaftlicher in politische Macht ist von zentraler Bedeutung. Dadurch verstärkt die Politik systematisch etwa auch durch die Steuerpolitik die soziale Schieflage. Arme gehen oft nicht wählen und Krisengewinner wie die faschistische AfD würden ihre ärmeren Wähler regelrecht ausplündern.
Das sind also zwei wichtige Punkte.
Ja.
Fangen wir mal mit der AfD an. Das ist in der Tat so. Obwohl sie sich ja immer angeblich für den kleinen Bürger einsetzen, ist vor allen Dingen ihr Wirtschafts- und ihr sozialpolitisches Programm Neoliberalismus pur. Das ist also, ich glaube, wenn überhaupt, kommt die FDP dem noch nahe. Das würde also die Tendenzen, die ich im Buch beschrieben habe, sogar noch mal massiv befeuern. Also da gebe ich dem Leser vollkommen recht. Und was mit der politischen Macht angeht, das hatten wir jetzt noch nicht als Thema.
Ja.
Das ist klar, es ist ja nicht nur jetzt so eine reine Frage, die jetzt aus dem luftleeren Raum stattfindet mit Vermögen. Vermögen bedeutet immer Macht, das ist klar. Wenn wir uns die Debatten der heutigen Zeit angucken, von wem werden die oft angestoßen? Von irgendwelchen Stiftungen. Diese Stiftungen sind allesamt Stiftungen von Milliardären. Bertelsmann-Stiftung, Henkel-Stiftung und so weiter und so fort. Muss ich nicht alle aufzählen. Und natürlich bedeutet das Macht, klar. Die sämtliche privaten Zeitungen und Printerzeugnisse gehören Leuten, die in der Top-500-Liste des Manager-Magazins drin stehen. Natürlich bedeutet das Macht. Und so kann man natürlich auch die Gesetzgebung beeinflussen.
Esther Wittkind aus Karlsruhe hat geschrieben, der Vollständigkeit halber sollte auch erwähnt werden, dass die 10% der Haushalte mit den höchsten Einkommen fast die Hälfte der gesamten Einkommensteuer zahlen. 2,7 Millionen Geringverdiener zahlen gar keine Einkommensteuer, schreibt sie. Und du schmunzelst.
Das stimmt natürlich, das ist klar. Bloß wird gerade so getan, als sei die Einkommensteuer die einzige Steuer, die erhoben wird. Geringverdiener beispielsweise zahlen prozentual an ihren Einkünften beispielsweise wesentlich mehr Mehrwertsteuer und Umsatzsteuer. Eben ganz einfach, weil sie von ihrem Einkommen wesentlich mehr Geld für Produkte ausgeben müssen, die der Mehrwertsteuer unterliegen, als Gutverdiener.
Und das Schlusswort, das gebe ich Vera aus Trossingen. Ich möchte mich ganz einfach für das spannende Thema bedanken, welches mich gedanklich auch immer schon beschäftigt hat. Alles, was Herr Berger sagt, habe ich selbst über die letzten 3 Jahrzehnte im Stillen beobachtet. Von den wachsenden Vermögen der Superreichen über die teilweise prekären Zustände im Bildungsbereich bis hin zur extremen Kommerzialisierung des Fußballs. Danke, dass du da warst.
Und schönen Dank für die Einladung.
Wir gucken mal 10 Jahre später, was mit deinem Buch passiert ist.
Dann treffen wir uns wieder hier. Resümieren.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.